Ein herzliches Willkommen Ihnen allen zum Gottesdienst heute Morgen. Ich hoffe, dass Sie eine gute Nacht hinter sich haben und einen schönen Tag vor sich. Wir wollen auch diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Friede des Herrn sei mit euch. Ich darf jetzt darauf hinweisen, dass der Klingelbeutel gleich bestimmt ist für die Arbeit des Johanneums. Und letzte Woche, ich konnte leider nicht hier sein, waren ja auch die Gäste des Johanneums hier im Gottesdienst zu Gast und in der Woche davor auch unterwegs. Das Johanneum ist eine uns allen bekannte Größe. Deswegen muss ich nichts dazu sagen für das Johanneum. Als erstes Lied wollen wir singen aus Lied 447, die Strophen 1 bis 3 und 6 bis 8. Gemeinsam sprechen Abschnitte aus Psalm 119. Sie finden sie unter der Nummer 752, Punkt 2 und Punkt 3. Der Psalm 119 ist, das sehen Sie hier nicht, aber das können Sie insgesamt im der Bibel nachlesen, der längste Psalm. Und er beschäftigt sich von Anfang bis Ende mit den Geboten oder mit dem Gesetz Gottes. Heute soll es auch um das 10. Gebot gehen und wir sprechen jetzt die Abschnitte 2 und 3 im Wechsel. Bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu lesen. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Meine Seele verlangt nach deinem Heil, ich hoffe auf dein Wort. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Wege. Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Amen. Lieber himmlischer dreieiniger Gott, deine Güte ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Wir danken dir, dass wir Zuflucht finden bei dir und dass du uns immer wieder dein Herz und dein Ohr öffnest. Ja, was wären wir, wenn du ein stummer Götze wärst, aber du redest und du hörst. Und du erhörst unsere Bitten nach deinem guten Willen, du erfüllst deine Verheißungen von Frieden und Gerechtigkeit zu deiner Zeit. Hilf uns aufs Neue, dir zu vertrauen unter allen Umständen. Nimm uns an als deine Kinder, auch und gerade, wenn wir mit schmutzigen Händen und Herzen zu dir kommen. Nimm uns an und verändere uns durch deinen guten Geist. Vergib uns die Schuld, all das, was nicht recht war, was schiefgelaufen ist in unserem Leben, wo wir unehrlich waren, wo böse Worte fielen und wir uns selber im Wege standen. Erweise dich aufs Neue als unser Vater, der für uns aufkommt im Leben und im Sterben und darüber hinaus. Wir danken dir von ganzem Herzen, großer Gott, dass du unser Gebet nicht verwirrst, noch deine Güte und Gnade von uns wendest. Amen.
Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20, Verse 1 bis 16 aus der neuen Genfer Übersetzung. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und höre bei den Ersten auf. Die Männer, die gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du nicht dich mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten.
Unserer letzten Gemeindeversammlung, zu der ich leider aus Krankheitsgründen nicht kommen konnte, wurde auch über die neue, veränderte Gottesdienstordnung gesprochen. Keine großen Veränderungen. Und dort, habe ich im Protokoll von Kirsti gelesen, war ihm auch sozusagen der Wunsch da, dass man ab und zu andere Bekenntnisse nehme als nur das apostolische Glaubensbekenntnis. Dem möchte ich heute Folge leisten. Und im Blick auf den heutigen Gottesdienst auch aufnehmen, einen Abschnitt aus dem Heidelberger Katechismus. Ich bitte Sie, Seite 1355 aufzuschlagen. 1355. Dort finden Sie die Fragen 113 und 114. Die wollen wir gemeinsam sprechen. 1355. Was? So fragt der Katechismus, was will Gott im 10. Gebot? Wir sollen in unserem Herzen keine Lust und keinen Gedanken aufkommen lassen, gegen irgendein Gebot Gottes zu handeln, sondern wir sollen jederzeit von ganzem Herzen aller Sünde Feind sein und Lust zu aller Gerechtigkeit haben. Können aber die zu Gott Bekehrten diese Gebote vollkommen halten? Nein, sondern es kommen auch die frömmsten Menschen in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinaus. Wohl aber beginnen sie mit fester Absicht nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes zu leben. Wir wollen gemeinsam singen das Lied 358, die Strophen 1 bis 4. Gemeinde, ich komme heute in meiner kleinen Predigtreihe zu den 10 Geboten zum letzten Gebot. Schon 9 Predigten haben wir miteinander darüber nachgedacht, welchen Sinn die einzelnen Gebote heute haben können. Und das, so jedenfalls meine Absicht in all meinen Predigten, und das war meine Erkenntnis, dass die Gebote nicht so viel Moral atmen, so viel Zeigefinger, wie das oft gedacht und gelebt worden ist. Es sind nicht einfach Verbote. In allen Geboten ist die Frage, was uns als Einzelnen und was uns als Gemeinschaft in der Beziehung mit Gott gut tut. Gott hat sein Volk aus Ägypten in die Freiheit geführt. So beginnen die 10 Gebote. Und wozu? Jedenfalls nicht, um es erneut zu fesseln, um den Menschen, um uns erneut ein Korsett zu geben. Das und das musst du tun. So einfach sind sie ja nicht zu verstehen. Sie sind für uns da, die Gebote, nicht wir für sie. Oder nochmal anders gesagt, es geht immer um unser Leben, das gelingen soll. Aber was ist gelingendes Leben? Oder vielleicht im Rückblick auch, was ist gelungenes Leben? Jedenfalls ist es mehr als die Erkenntnis, was ich alles geschafft habe, womit ich Erfolg hatte. Gelingendes Leben ist mehr als Erfolg. Was aber, so fragen wie die 10 Gebote, was kann uns helfen zu einem gelingenden Leben? Eine Garantie, eine Lebensgarantie gibt es nicht. Es gibt Brüche im Leben, es gibt dunkle Zeiten, es gibt helle Zeiten. Für viele sind wir nicht verantwortlich, für anderes schon. Jetzt fragen wir auf das letzte Gebot: Wie kannst du mir helfen? Wie kannst du uns helfen? Es antwortet mit einer alten und vermutlich bekannten Formulierung. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Vielleicht stutzten wir hier zunächst, denn was für eine Reihenfolge wird denn hier gemacht? Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel. Also wenn ich kein Haus besitze, kein Vieh habe, keine Angestellten habe und ich verheirateter Mann bin, gilt dann für mich dieses Gebot gar nicht. Aber natürlich ist es so einfach nicht. Das Gebot spiegelt die Lebenswelt Israels vor vielen Jahrtausenden wider. Und da war die Frau Eigentum des Mannes. Sie konnte zwar nicht, wie in manchen Ländern in der Umgebung, einfach verkauft werden, aber letztlich war sie Eigentum des Mannes. Und die Knechte und Mägde auch. Ich denke, zum Glück denken wir heute nicht mehr so, dass Menschen in unserem Eigentum sind. Und deswegen ist zu fragen, was will unser Gebot uns heute sagen? Jetzt kann man leicht in unser Gebot einfach etwas eintragen und statt des Esels vielleicht ein Auto nennen. Oder eine Mode, wie auch immer. Und dann käme vielleicht eine alte christliche Tugend heraus: Gib dich zufrieden mit dem, was du hast. Und auf keinen Fall Luxus. Luxus ist ganz kritisch zu sehen, weil das Leben ist hier Arbeit und Dienst. Luxus ist Verschwendung und so gar nicht nötig. Ich weiß nicht, ob Sie so eine Haltung noch aus christlichen Kreisen kennen. Ich schon. Aber es geht in unserem Gebot gar nicht darum, dass man keine Wünsche mehr haben soll. Es gibt auch in der Christenheit manchmal eine Haltung der grundlegenden Zufriedenheit. Und dann sind Wünsche immer schon ein Nicht-Akzeptieren der gottgewollten Situation. Als versklavte Menschen nach Freiheit riefen, waren es manchmal die Kirchen, die hier gesagt haben: Gott hat dich zum Sklaven gemacht, also begehre nicht auf. Gib dich zufrieden mit dem, was du hast. Aber darum geht es in unserem Gebot nicht. Es heißt dort nicht, gib dich zufrieden mit dem, was du hast, begehre nichts. Aber worum geht es dann in unserem Gebot? Du sollst nicht begehren. Aus meiner Sicht gibt es zwei Ebenen, die hier zusammenhängen. Die eine betrifft mich und mein Begehren als solches und das andere betrifft meinen Nächsten. Fangen wir mit dem ersten Aspekt an. Was passiert, wenn ich etwas begehre und zwar so sehr, dass ich es am liebsten jemandem wegnehmen möchte, um es selbst zu haben? Also warum begehren wir etwas? Oder nochmal anders gefragt, was ändert sich für mich zwischen der jetzigen Situation, in der ich etwas begehre, und der Situation, in der meine Begierde gestillt worden ist? Bin ich glücklicher geworden, wenn ich das dann habe? Werbung, die wir hören und sehen können, weckt manchmal sogar erst Begierden und verspricht uns, dass wir erst glücklich sind, wenn wir uns das gekauft haben. Schrei vor Glück, Zalando. Kauf dich glücklich, Mediamarkt. Kleine Preise machen glücklich, Plus. Es geht hier um ein Lebensgefühl, das vermittelt wird und dem wir selber, ich vermute da, nehme ich keinen aus, immer wieder auch so ein bisschen glauben. Denn wer möchte denn nicht, dass es ihm oder ihr besser geht? Aber wie wird hier Glück verheißen? Indem ich etwas kaufe, indem ich mir etwas gönne. Jetzt liegt mir nicht daran, dass man sich nichts gönnen darf. Ich selber genieße durchaus gerne zum Beispiel guten Wein. Aber der Zeigefinger, gönn dir nichts, kauf dir nichts, der ist ja nicht gemeint, sondern es geht um die Frage, wann bin ich denn zufrieden? Wann bin ich, jetzt mal anders gesagt, wann bin ich gut genug? Bin ich für mich selbst erst gut genug, wenn ich etwas habe, was ich jetzt noch nicht habe? Beantworten können Sie die Frage nur selber. Also es geht nicht ums Kaufen, es geht um Sie. Manchmal wurde früher die Wichtigkeit eines Menschen durch die Größe des PKW in der Nachbarschaft definiert und durch den Vergleich zum Nachbarn. Wenn der einen Mercedes hat, muss ich mindestens einen BMW haben, sonst bin ich von mir selbst nicht so viel wert wie der andere. Oder auch, sonst denken andere über mich, dass ich mir sowas nicht leisten kann. Dann wurde der Wert eines Menschen mit Geld gemessen oder mit dem Ansehen. Und wenn ich das jetzt so sage, merken Sie alle, wie hohl solche Gedanken sind. Und wir wissen, das hält ja nicht wirklich. Die 10 Gebote sind Gebote der Freiheit. Sie sollen uns helfen, in Freiheit zu leben. Gott hat sein Volk aus Ägypten in die Freiheit geführt, nicht ins Paradies, aber in die Freiheit. Und die Gebote fragen danach, was es bedeutet, in der Freiheit zu leben, als einzelne Menschen und aber auch als Gemeinschaft. Nun ist es ja deutlich, dass es in unserem Gebot zunächst gar nicht um das Begehren als solches geht, sondern um das Begehren für etwas, was andere haben. Mir geht es besser, wenn ich etwas habe, das der andere dann nicht mehr hat. Und so ein Verhalten sieht das 10. Gebot kritisch. Martin Luther hat mal gemeint, das 10. Gebot ist nicht für jedermann gedacht, sondern nur für die Frommen. Und zwar für die Frommen, die nach außen hin gute Menschen sind, aber nach innen hin anders erscheinen. Er sieht es vor allem an die adressiert, denen man nach außen nichts vorwerfen kann, aber die dann, ohne dass man gerichtlich belangt werden kann, seinen eigenen Nutzen auf Kosten anderer durchsetzen. Ich zitiere mal ein paar Sätze von Luther. Denn es ist eine heimliche, meuchlerische Bosheit und heißt, wie man sprichwörtlich sagt, unter dem Hut gespielt, also so im Geheimen, nicht? Also unter dem Hut, dass man es nicht merken soll. Denn wenn du auch deines Weges gehst, als habest du niemandem Unrecht getan, so bist du doch deinem Nächsten zu nahe getreten und hast es nicht gestohlen oder betrogen, so heißt es doch, des Nächsten gut begehrt. Das heißt, du hast es darauf abgesehen gehabt. Du hast es ihm abspenstig gemacht, ohne seine Einwilligung. Und hast ihm nicht gönnen wollen, was ihm Gott beschert hat. Den letzten Satz finde ich besonders sprechend. Du hast dem Nächsten nicht gönnen wollen, was ihm Gott beschert hat. Und wenn Sie die Lesung von eben noch im Ohr haben, dann haben sie ja gemerkt, dass Jesus in diesem Gleichnis fast am Schluss das Gleiche sagt. Da waren Menschen, die den anderen nicht gönnten, was sie hatten. Neid? Zweimal taucht in unserem kleinen Gebot das Wort Nächster auf. Das Miteinander ist gefragt. Gott hat das Volk Israel aus Ägypten befreit und nicht einen Einzelnen. Gott hat das Volk aus Israel befreit. Das heißt, wir bekennen daraufhin in Jesus Christus, dass Gott nicht nur Einzelne mit sich versöhnt hat. Und der Pietist Zinzendorf hat mit Recht gesagt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Das heißt, wieder mal merken wir es, auch in unserem Gebot geht es um Beziehungen. Konkret um die Beziehungen zu Mitmenschen, zu Menschen, denen wir zum Nächsten werden können. Der ursprüngliche Sinn des Gebotes, so habe ich es gelesen, war nämlich die Frage nach der möglichen Not des anderen. Wenn einer Schulden hatte und sie innerhalb einer bestimmten Zeit nicht bezahlen konnte, so musste er sein Haus und seine Familienmitglieder, seine Frau, seine Kinder, seine Knechte und Mägde in die Sklaverei verkaufen. Das heißt, er verlor Land und Haus an seinen Schuldner. Das Gebot formuliert also zunächst einmal einen ganz konkreten Appell an das Mitgefühl des Schuldners. Du sollst bei allen Rechtstiteln, also bei allen berechtigten Erinnerungen an nicht zurückgezahlte Schulden, nicht auf den Ruin des anderen hoffen. Du sollst es nicht darauf anlegen, ihn in einer solchen Notsituation zu beerben, sein Land und sein Haus in deinen Besitz zu bringen. Wenn das der ursprüngliche Sinn war, dann geht es tatsächlich nicht nur um eine Haltung, sondern es geht um ein ganz konkretes Verhalten zum Schaden der anderen. Unser Gebot betont die Solidarität, das Miteinander. Es betont das Miteinander gegen eine Vorstellung, dass sich jeder selbst der Nächste ist, dass man sich halt durchsetzen muss. Und dann setzen sich die Starken gegen die Schwachen durch, dann zählt nur noch Leistung und nicht das Mitgefühl. Ich muss mich doch gegen andere durchsetzen. Und es ist ja die Frage, ob unsere Gesellschaft nicht zunehmend danach fragt, ob sich nicht nur die Starken und Stärkeren durchsetzen. Und dass Fragen immer lauter werden, dass sich unsere Gesellschaft Menschen, die auf Kosten anderer leben, nicht immer leisten kann. Ich muss jetzt hier nichts weiter ausführen, jeder kann sich dabei denken, aber eine Ellbogenkultur ist in unserem Gebot kein Vorbild. Gott hat etwas anderes mit mir vor. Er beurteilt mich nicht nach dem, was ich schaffe und was ich kann. Er liebt mich, auch wenn ich versage und Schwächen habe und sie auch zeige. Er vergibt mir immer, immer wieder. Ich bin gut genug, so wie ich bin. Auch das haben wir eben gemerkt in Frage 114 in der Antwort, ob wir es denn schaffen, die Gebote zu halten. Das bedeutet nicht, dass das Leben, das wir leben, immer nur leicht ist. Wir alle haben unsere eigene Lebensgeschichte. Wir haben unsere dunklen und unsere hellen Seiten. Wir haben Schmerzen erfahren und sie vielleicht auch anderen zugefügt. Mein Glück wird nicht dadurch bestimmt, wie viel ich habe und inwieweit ich mich durchgesetzt habe. Aber was ist Glück? Wussten Sie, dass das Wort Glück von dem Wortstamm Gelingen abstammt? Ein glückliches Leben ist ein gelingendes Leben. Und aus christlicher Sicht wissen wir, dass zu einem gelingenden Leben Gnade gehört. Und Gnade ist nicht zu kaufen, sondern sie gibt es umsonst. Deswegen rät die Bibel auch immer wieder dazu, offen zu sein dafür, was einem widerfährt, was einem geschieht, was einem zufällt. Das Evangelium betont, dass wir eher auf Empfang schalten sollten, als selber ständig nur etwas leisten wollen. Die Frage, was mir zufällt, was ich anderen zu verdanken habe, vielleicht auch Gott, ist eine wichtige Haltung. Nicht, dass das dann einfach nur Zufälle wären, denn irgendwie hat das schon mit einem Leben zu tun, das auf die Großzügigkeit, die Freigebigkeit und die Liebe Gottes zu antworten versucht. dass man seine Gebote ernst nimmt und zu leben versucht, auch wenn einem das nicht immer so überzeugend gelingt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig: Liebe deinen Mitmenschen, deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordert. So steht es in Matthäus 22, nur zwei Kapitel nach der Schriftlesung. Und wir nennen es das Doppelgebot der Liebe. Im christlichen Glauben geht es immer um zweierlei und in unserem Leben auch. Wir leben von dem, was wir empfangen haben und nicht von dem, was wir leisten. Keiner von uns hat sich selbst auf die Welt gebracht. Keiner von uns kann sich selbst erlösen und retten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir als die, die alles empfangen haben, in der Nachfolge dessen leben wollen und sollen, der das alles für uns getan hat, der unser Leben hält und unter dessen Segen wir nachher in die neue Woche gehen wollen. In seiner Nachfolge zu leben heißt, Gott und den Nächsten zu lieben. Vermutlich werden die meisten unter uns in Sachen Gottes- und Nächstenliebe keine Pokale und Medaillen gewinnen. Aber so sagt es ja auch der christliche Glaube, der Sieg ist bereits errungen. Ernst Lange hat einmal unser zehntes Gebot so umformuliert: Du brauchst nicht neidisch zu sein, weder auf den Besitz der anderen noch auf das Können der anderen, weder auf die Güte der anderen noch auf den Erfolg der anderen. Der Neid auf die anderen nimmt dir die Freude am eigenen. Ich, der allmächtige Gott, bin der Geber guter Gaben für dich. Du kannst es dir leisten, den anderen ihr Gutes zu gönnen. Amen. Folgendes darf ich bekannt geben. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und dort geht es um die diakonische Jugendsozialarbeit. Es heißt, viele Kinder und Jugendliche wachsen unter schwierigen Bedingungen auf. Sie sollen aber auch wie alle jungen Menschen die gleiche Chance in Schule und Ausbildung erhalten. Dir helfen die Einrichtung und der Diakonie in vielfältiger Weise mit unterschiedlichen Angeboten, in Jugendwerkstätten, in Projekten zur Vermeidung schulischen Scheiterns, in der Jugendberufshilfe, in der Schulsozialarbeit und im offenen Ganztag. Dafür die Kollekte am Ausgang und, wie Sie alle wissen, sammeln wir auch für die Ukraine über den Diakonie-Katastrophenschutz. Und dann drei Hinweise noch. Erstens, Dienstag Gesprächskreis. Wir haben ja überlegt, dass wir uns einzelnen Sätzen im apostolischen Glaubensbekenntnis widmen wollen. Und jetzt am Dienstag ist das Thema, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Was heißt allmächtig? Und ist das vielleicht ein Problem? Herzliche Einladung auch für alle, die noch nie gekommen sind. Man kann einmal oder öfter teilnehmen. Am nächsten Sonntag gibt es den Taufgottesdienst mit Kirsti Greyer. Und musikalisch wird der Gottesdienst vom Unterbarmer Blechwerk und Herrn Fischer, dem ehemaligen Kreiskantor, gehalten und oder mitgestaltet. Und weil die so viel Platz brauchen hier vorne, haben wir das Abendmahl auf heute verlegt. Sehen Sie ja schon. Dann darf ich noch darauf hinweisen, dass zurzeit läuft die Kleidersammlung für Bethel noch bis zum 15. Oktober. Das ist der Dienstag. Und bis dahin können noch Sachen abgegeben werden. Tüten und Flyer gibt es am Ausgang und auch im Gemeindehaus. Mehr habe ich nicht. Hat sonst noch jemand was? Ich sehe nur Kopfschütteln oder nichts. Dann war es das. Gut. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer dreieiniger Gott, in Jesus Christus begegnest du uns Menschen. Du hast deinen Sohn, unseren Herrn, gesandt. Wir sehen, wie gut du es mit uns meinst und gemacht hast. In seinem Namen wagen wir es, dich anzurufen und dir unsere Fürbitten zu sagen. Lass uns unser Leben nach dem Gebot deiner Liebe ausrichten. Auch wenn es oft schwierig ist und wir schlechte Erfahrungen machen, lass uns nicht aufhören, Schritte auf andere zuzutun. Gib uns die Kraft, denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und wenn wir selbst die Schuldigen sind, dann mach die anderen bereit, das lösende Wort zu sagen. Lass uns nicht vor dir weglaufen. Lass uns erkennen, dass du unsere Schuld weggenommen hast. Du willst ja, dass unser Leben zurechtkommt und gelingt. Wir bitten dich heute für die Menschen, denen der Neid das Leben zerfrisst, die darunter leiden, nicht genügend lieben zu können. Wir bitten dich, lieber Gott, hilf du heraus aus der Vereinsamung. Lass uns alle erkennen, dass du auch die anderen liebst. Wir denken heute an die Kriegssituation in der Ukraine und auch in Israel-Palästina. Wir bitten dich um Frieden und bekennen dir unsere Hilflosigkeit und Ratlosigkeit. Wir beten noch einen Moment in der Stille. Als letztes gemeinsames Lied wollen wir singen Lied 658, ein kurzes Lied, alle drei Strophen. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Ich weiß nicht, wie bekannt das Lied ist. Ich glaube aber nicht ganz unbekannt. Kriegen wir hin. dem Segen Gottes, der immer wieder einlädt, neue Schritte zu tun, wollen wir in die neue Woche gehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Wir wollen Gott um seinen Segen bitten. Und es segne und behüte uns, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Musik.